scheiß KI, die scheiß KI. Ich weiß ja nicht mal mehr, ob es wahr ist oder nicht. Häng vor dem Spiegel und denk an die Zukunft, das hatte ich mir doch ganz anders vorgestellt. Fliegende Autos gibt es nicht, fliegende Skateboards auch noch nicht. Ich kann mich nicht beamen, aber ich kann streamen, aber auch Musik ist mir leider irgendwie egal. Da ist nix mehr, was mich interessiert. Fühl mich wie meine Oma vor dem Videorekorder. Programmieren kann ich immer noch nicht. Und auch mein Lieblingspodcast lässt mich immer und immer und immer mehr im Stich. Danke fürs Alleine lassen. Oh, oh, Astra Pulada. Oh, oh, Astra Baby, Astra Gulada. Oh, oh, Astra Gulada. Oh, oh, Astra Baby, Astra Gulada.
Ja, hast du heute schon mal was gefrühstückt?
Ich habe ein Käsecroissant gegessen.
Oh, ein Käsecroissant. Hast du so ein gutes Käsekreiner bekommen aus der Bäckerei oder einem vom Rewe?
Bäckerei.
Hast du dir halt was gegönnt?
Habe ich mir was gegönnt.
Käse drin oder Käse draußen?
Draußen?
Gibt ja halt auch Käse drin.
Das finde ich scheiße. Ein Käsecroissant muss draußen sein.
War es echter Käse oder war das eine Genießerscheibe?
Nee, so Käse, den man halt da so drüber macht.
Findest du auch schrecklich, dass du jetzt nicht mehr vegane Wurst nennen darfst?
Das ist mir sowas von egal. Diese Aufregung, Alter.
Diese
Aufregung, ob man Wurst jetzt Wurst nennt oder nicht, ist mir wirklich sowas von Bums egal.
Haben wir keine anderen Probleme? Vielleicht ist es aber auch die große, große Angst der Fleischproduktion, dass so viele Menschen gerade in den Städten switchen und auf vegane und vegetarische Ernährung umswitchen, dass sich die Wurst halt nicht mehr so gut verkauft. Und dass halt Mühlenhof sozusagen Vorreiter gewesen ist und jetzt mehr vegane und vegetarische Produkte verkauft als Fleisch an sich. Und dass man eigentlich, dass der Aufschrei, so ähnlich wie bei der Autoindustrie ist, so ey, wir brauchen den Verbrenner noch ein bisschen länger, so ist es halt auch, wir brauchen das Fleisch noch ein bisschen länger.
Also du meinst, dass die Fleischindustrie gesagt hat, man darf das vegane Zeug nicht mehr Wurst nennen.
Weil so Uli Hoeneß hat es auf jeden Fall.
Ja, es war wirklich die unnötigste Diskussion in den letzten Wochen.
Oder?
Also wirklich. Also das war wirklich.
Hast sogar du mitbekommen in deinem fernen Mallorca-Urlaub, in Kreta.
Wer sich darüber aufgeregt hat, also meine Fresse, dann nennt es doch einfach nicht mehr Wurst. Wo ist denn das verfickte Problem? Wirklich, ich habe das überhaupt nicht verstanden.
Also du verstehst es nicht, warum die Leute es nicht mehr Wurst nennen dürfen oder du...
Nee, ich verstehe nicht, warum sich die Leute darüber aufregen, dass es nicht mehr vegane Wurst heißen darf. Warum sich die Veganer und die Vegetarier darüber aufregen, dass es nicht mehr Wurst heißt. Ist doch bums egal.
Ist ein Ersatzprodukt. Du musst jetzt auch dann auch wieder was finden, wie du das Ganze benennst jetzt nach 15 Jahren.
Laborscheiße? Vielleicht?
Laborscheiße.
Mir ist es doch nicht, Digi. Ey, ganz ehrlich, ich kann besser von meiner Sicht aus, von der Diabetiker-Sicht.
Von der Diabetiker-Seite aus.
Kann ich besser eine normale Wurst essen, als dass ich irgendetwas Veganes esse. Da ist so viel verfickter Zucker drin, Digi. So, da kann ich besser eine Cola saufen. Da hab ich weniger Zucker drin, als bei so einer veganen Rügenwalder Bumswurst. Ach, nicht mehr Wurst, Rügenwalder Ersatzprodukt.
Spricht für Sie Daniel Hüttmann, neuerdings seit Diabetiker und Ernährungsberater.
Ich bin ja Ernährungsberater.
Studiert und du bist doch eigentlich der Letzte, der hinten irgendwie das Ding hier, also die Verpackung umdreht, um zu gucken, welche Zusatzstoffe irgendwelche.
Muss ich ja.
Jetzt schon.
Muss ich ja. Also seit drei Monaten muss ich das ja machen. Das habe ich ja auch gemacht. Ich habe stundenlang in meinem Rewe verbracht und geschaut, okay, was kann ich essen, wo heute nicht so viel Zucker drin ist. Und da habe ich wirklich erst gedacht, geil, dann gehe ich doch einfach auf die vegetarischen und veganen Produkte zurück. Mhm. So ist doch super, ist ja super easy. Ja, nee, ist es nicht. Weil da überall scheiße Zucker drin ist. Und wirklich so viel, dass es halt nicht cool ist. So. Also kann ich das schon mal nicht essen. Weil das alles irgendwo aus dem Labor kommt. Das muss ja irgendwo, da muss ja Geschmack ran, damit die ganzen.
Alles überall aus dem Labor. Wirklich jedes einzelne Mühlenhofer Schnitzel vegan kommt direkt aus dem Labor.
Ja, wo kommt es denn sonst her?
Das kommt aus der Produktion.
Ja, ja,
das wurde irgendwann mal
im Labor gemacht und dann in die Produktion gegeben.
Im Labor, so. Ja. Genau.
Es musste doch entwickelt werden. So, und das machen sie ja in einem Labor. Ganz einfach. In einem Lebensmittellabor wird das ja gemacht.
Lebensmittellabor, ja.
Ja, Genau, und dann denken sie sich, okay, wir müssen jetzt was Veganes oder was Vegetarisches machen und dann müssen wir all das reintun, was wir in Fleisch nicht drin haben.
Richtig.
Und das muss gefunden werden.
Wir brauchen auch natürlich die ganzen Stresshormone, die die Viecher halt haben, wenn wir sie über 2000 Kilometer nach Polen rüberschicken, damit
nicht,
sie da
dass
mit einem Bolzenschussgerät.
Wir reden hier nicht davon, dass Fleischessen besser ist, als sich vegan oder vegetarisch zu ernähren. Wir reden davon, dass in vegetarischen und vor allem veganen Produkten so viel Quatsch drin ist und so viel Zeug drin ist, dass es auch nicht cool ist, es zu essen. So, vor allem als Diabetiker. So, mehr habe ich nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, dass Fleischessen besser ist. Das habe ich nicht gesagt.
Ich möchte dir gerne ein T-Shirt machen. Ich als Diabetiker. Der Diabetiker rät euch.
Voll geil.
Wie wär's, wir könnten ja, du könntest eine eigene Podcast-Serie haben, der Diabetiker rät euch.
Gibt's noch nicht, oder?
Das gibt's wirklich noch
das
nicht.
Das gibt's wirklich also, noch nicht.
Oder es könnte auch eine Sparte in unserem Podcast sein, dass man sagt so, ey.
Der Diabetiker rät.
Der Diabetiker rät. So, was hast du, während du deine zuckerfreie Cola halt trinkst, was hast du so als Tipp? Was hast du Neues, was hast du Neue für dich entdeckt? Während ich mir gleich den neuen Energy Drink hier aufmache und sage,
ganz ehrlich, hab ich nichts neu für mich entdeckt. So an Getränken halt, dass ich halt keine Zuckerscheiße mehr zu mir nehme. Und jetzt so eine, wie gesagt, Fritz Super Zero, da sind natürlich auch Süßungsmittel drin, aber nicht die, die mich halt sofort töten gefühlt. Davon trinke ich in der Woche vielleicht 3 und den Rest ist halt dieses geile Diet-Zeug so, was ja extra für Diabetiker ist. Und das schmeckt halt voll schön und voll gut.
Voll schön und voll gut. Ja. Ladies and Gentlemen, Boys and Girls and everyone in between, wir haben Folge 282 aus dem Backstage-Raum des Übel und Gefährlichs. Ich bin hier mit Daniel
Liegen
Hödmann.
Liegen noch die Kondome von gestern rum.
Und möchte mich entschuldigen, dass es ja letzte Woche keine Folge gegeben hat. Ich habe mir kurz gedacht, so produzierst du noch irgendwas nebenbei, um darauf hinzuweisen, weil du ja gesagt hast, wir hören uns nächste Woche wieder und dann hast du halt deine Sachen gepackt und bist direkt nach Kreta geflogen.
Ja, was wusstest du ja?
Ja, das wusste ich, aber das heißt ja in dem Moment, wenn du sagst, wir hören uns nächste Woche und die Show so rausgeht, musst du ja etwas für die Leute, die sich ja danach sehnen, dass es eine neue Show gibt, auch etwas wieder machen und da hatte ich einfach keinen Bock da drauf.
Ich dachte, wir haben noch was in der Hinterhand.
Nee, wir haben nichts mehr in der Hinterhand.
Okay, nichts
so,
mehr.
Dann du wartest dann halt, dass irgendetwas kommt. Und dann kommt halt nichts und habe ich mir kurz gedacht, so funktioniert das halt auch bei Kneipen, die langsam zugrunde gehen. Ganz einfach, du merkst bei Kneipen, die langsam zugrunde gehen, die haben nicht mehr jeden Tag auf. Du weißt nicht mehr, wie lange sie aufhaben. Irgendwann war es halt so, ja, ins Bumsfallera, keine Ahnung, ins Stasi, so, lass mal eine Bahn nehmen. Lass mal eine Bahn machen und den Namen geben, die heutzutage überhaupt gar nicht mehr gehen. Ab ins Stasi. So. Früher war das Stasi halt bis 5 Uhr offen und dann jeden Tag. Und irgendwann haben die halt Sonntag gesagt, ist Ruhetag. Dann haben sie gesagt, Montag ist Ruhetag. Dann haben sie gesagt, Dienstag ist Ruhetag. Dann machen sie nur noch Donnerstag, Freitag, Samstag auf. Und sie machen dann zu, wann sie denken, es kommt hier sowieso niemand mehr vorbei. Und das ist sozusagen in den schlechten Monaten auch mal 1 oder manchmal auch 12. Und so merkst du halt langsam, dass die Kneipe halt zugrunde geht und irgendwann hat die geschlossen und dann ist da ein anderer Name für 2 Monate und dann ist aber auch schon vorbei, weil der andere Name und die andere Person, die da halt diese Kneipe gemacht hat, hat es auch nicht gerissen. So ähnlich wie beim Laboom.
Beim
jetzt,
was?
Ja, genau. Jetzt fragst du dich, wo ist eigentlich das Laboom?
Nie gehört.
Laboom ist eine Kneipe
und
auf
Film.
Hamburg. Genau.
Laboom, Film. Die Fete.
Die Fete. Und Laboom ist, glaube ich, auch ein relativ gutes Album von Jan Delay. Heißt die Platte nicht
Der
Laboom?
Der hat relativ gute Alben.
Ja, relativ. Das ist dieses, nach der absoluten Beginnerphase kam diese Phase, wo er nur DJ-Tracks veröffentlicht hat. Und dann gab es halt eine Platte und ich glaube, die heißt Laboom.
Das kann ich dir nicht sagen, Schatz.
Das kannst du nicht sagen. Nein, aber das Laboom ist eine Bar und zwar auf dem Hamburger Berg. Früher war da das Nachtlager drin, dann das Ex-Bar und dann war für eine kurze Zeit, hat sich, sagen wir mal so, irgendjemand gedacht, der viel auf dem Hamburger Berg gewesen ist und mal an der Tür Security gemacht hat. Ich glaube, ich mache jetzt mal eine Bar auf und dann war das Ding halt auch tot. Und seitdem ist, glaube ich, klebt da sogar nicht, glaube ich, sogar noch der Name Laboom und ist auch nichts drinne. Ja, komm, erzähl von deinem sehr,
nee,
sehr schönen...
Nee, ich könnte dir gerade aktuell nicht mal sagen, wo das Eckspar war. Ich bin ja nicht so der Kneipentyp auf dem Kiez.
Ja, okay, lass dir das doch mal erzählen. Hamburger
Berg. Nee, erzähl doch mal, darum frage ich. Du guckst
mich halt einfach so an und bist genervt und möchtest da gerne
erzählen. Ich bin überhaupt nicht genervt. Ich möchte wissen, wo war das denn?
Der gegenüber vom alten Eckspar.
Ach, gegenüber vom alten Eckspar.
War früher
okay.
Das Nachtlager.
Ja.
Dann ist das Nachtlager.
Das Nachtlager sagt man noch was.
Genau, das Nachtlager eben neben dem Molotow und neben dem damaligen Grünen Jäger eigentlich mit so einer der größten Indie-Hochburgen. Gut, dass wir in den Backstage gegangen sind und dass heute richtig geil im Bunker gebohrt wird.
Also ihr müsst euch vorstellen, wir sind wirklich hoch oben im Bunker und ganz unten auf der Straße passiert irgendwas und das ist so laut, als wären wir im ersten Stock.
Was ist es? Nee, das kommt doch hier aus dem, die bauen doch hier.
Nein,
gerade.
Das kommt von hier unten.
Ehrlich?
Na natürlich, von wo soll es denn sonst kommen?
Ja, und ich habe jetzt gesagt, wir machen im Ülum gefährlich, obwohl Marlo Großart bei uns halt die Posaune bläst.
Hätten wir besser bei Marlo Großart bleiben
in
können.
In der Hebebühne und ja. Eine Produktionsprobe macht. Die geht auf Tour jetzt.
Kurz was sagen können.
Für einen Monat.
Aber ich könnte auch einfach das Fenster eben zumachen.
Könntest du machen.
Mache ich auch mal eben, warte mal.
Kannst du aufstehen. Hast du abgenommen während des Urlaubs? Was? Ja, kannst ja einfach so reinrufen. Ich würde sagen, ich glaube, du hast 3 bis 4 Kilo abgenommen. Seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben. Und das ist lange her, 2 Wochen. Ist der MTV-Pullover von Temu?
Ja, ja. Ich liebe ihn.
Ich habe dich gerade, ja, das glaube ich.
Der ist super. Der steht mir voll gut.
Der steht dir auch sehr gut.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Das Ding, ich habe ihn aber gerade angefasst und war halt so dieses, frage ich, ob der von Temu ist.
Also der Stoff ist, ja, das ist ein Temu, ist ein reiner Temu-Stoff. Nee, ich weiß nicht, ob ich abgenommen habe oder zugenommen habe im Urlaub. Ich habe, seitdem ich wie gesagt, auf zuckerfreie Geschichten und ein bisschen Ernährung achte, habe ich 7 Kilo abgenommen. Ich wiege aktuell 82. Ich weiß nicht, also aktuell vorm Urlaub. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Aber ich habe 7 Kilo abgenommen, ja, stimmt. Aber nicht am Bauch, an den Beinen wieder richtig krass. So wie immer und im Gesicht.
Das heißt, du hast dünne Beinchen, kleines Bäuchlein.
Ja, das Bäuchlein werde ich wahrscheinlich nur durch Sport wegkriegen und das wird in
so
diesem Leben nicht mehr passieren.
So wie man als Viertklässler Vögel gemalt hat.
Ja, so ungefähr sehe ich aus, genau. Ich sehe nackt richtig scheiße aus.
Ja, es geht. Du hast dich auf Instagram ja auch ein bisschen gezeigt und ich habe gesehen, dass du als einzige Person geschafft hast, durch den kleinen Reifen zu tauchen.
Alter, hast du das gesehen, Digi? Da war ich, das war der kleinste Reifen, den wir mit hatten. Und hinterher bin ich ja noch durch alle Reifen gesprungen. Also wir haben den großen, den mittleren, den kleinen aufeinander gepackt und da bin ich ja auch nochmal komplett reingesprungen. Also das hat Pool. Kein anderer geschafft.
Und wirklich nicht?
Nein, kein Scherz. Das hat wirklich, das war ich.
Steckt dir irgendjemand fest? Und musste
ja,
gerettet
auf jeden
werden.
Fall. Nee, gerettet musste nicht, aber mehrere Leute steckten fest, auf jeden Fall. Weil da war der Bauch des Bruder des Gedankens, oder wie heißt das so? Keine Ahnung.
Der Bauch war der Bruder des Gedankens.
Ja, das war halt wieder so Poolspaß, ne? Aber ich muss auch sagen, meine MitstreiterInnen waren auch dann wieder ein bisschen, ja, ich hatte halt so gute Ideen, was man alles machen kann, ne? Also, wir hatten halt so ein riesengroßes, ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Wir hatten einen Tisch und Stühle und darüber war ein rollbares, wie nennt man das? So ein Rollding mit einem Dach oben drauf, wo der Tisch drunter stand.
Ein
weißt
Pavillon.
Du? Ja, ein Pavillon.
So aber war der Pavillon über den Pool oder war der
Pavillon?
Nee,
der war über den Tisch und über den Stühlen draußen. Und da konnte man halt rollen so, da waren halt so Vorhänge dran und der war auch Stahl, der war auch richtig schwer. Und ich habe dann gesagt, so, ey, voll geil, so, lass uns das Ding noch einfach mal bis zum Pool vorschieben, so, und dann hole ich einen Tritt, wir hatten unten so einen großen Tritt, und dann gehe ich von dem Tritt oben auf dieses Pavillon-Ding drauf und springe dann in den Pool rein. Und diese Langeweile haben alle gesagt, nee, das machen wir nicht. Ich sage, aber warum machen wir das denn nicht? Ja, dann bringst du dich um. Ich sehe, aber wir wollen doch Spaß haben hier.
Sowas kommt von dir dann im Urlaub?
Ja, natürlich. Wir hatten auch über unseren Sitzgelegenheiten, war auch so ein Stahl, so eine Stahlkonstruktion. Und die war an dem Haus dran gemacht mit so 3 Streben, die das Ding festgehalten haben. Ne? So richtig aus Stahl. Und man konnte von dem oberen Balkon, hätte man, auf dieses Ding gehen können, nach vorne und dann halt in den Pool springen. Also man hätte ein bisschen abstoßen müssen, aber das hätte man bestimmt geschafft. Durfte ich auch nicht.
Ja, die haben alle so ein bisschen Angst gehabt, dass du diesen Almost Famous Move machst mit ich bin ein goldener Gott.
Das wär's doch gewesen. Genau das wollte ich machen. Einfach ein bisschen Spaß am Pool.
Und genau, aber das Schöne daran ist, du machst das nicht wie, also du machst das nicht wie Likes. Gott, was ist mit meiner Sprache heute los? Ich lispel heute irgendwie alles. Du machst das nicht.
Alter!
Du machst das nicht für die Likes. Du machst das einfach nur, weil du Bock drauf hast. Ey, du sagst ja noch nicht mal, bitte hol jetzt die Kamera raus, wir machen da jetzt ein Reel von und dann geht das viral.
Nee, kein Stück. Irgendjemand holt immer die Kamera raus und irgendjemand filmt halt auch immer. So, das ist mir aber egal, ob das jemand macht. So, irgendwo draufspringen, irgendwo runterspringen, das ist genau meins. Ich liebe das, im Pool Sachen machen. Das ist das Allerbeste.
Das ist genau deins, aber nur im Urlaub.
Nur im Urlaub, ja, natürlich nur im Urlaub. So. Also auf jeden Fall
sobald
nur im Urlaub.
Sobald du in irgendeiner Form der Arbeit oder in dem normalen Konstrukt und Universum bist, bist du der höchste und größte Gartenzaunspießer, den ich kenne.
Ja, das ist richtig.
Bitte komm da runter, bitte, das ist nicht gesichert, bitte, bitte zeigen Sie mir die
Jobbedingt.
Jobbedingt B1. BA, B1.
BA, B1, alles Mögliche.
Nee, bitte zeigen Sie mir das bitte.
Das ist wirklich jobbedingt auf jeden Fall. Aber ich habe mir im Urlaub eine ganz tolle Routine an den Tag gelegt, also für den Urlaub natürlich. Ich bin um 7:30 aufgestanden, habe einen Kaffee getrunken, bin im Pool gesprungen, habe 15 Minuten geschwommen, bin duschen gegangen und habe mir nochmal einen Kaffee gemacht. Das war mein Morgen, das war voll schön. Um 7:30 war keiner wach von den Pappnasen, keiner hat mich genervt, man hatte so eine halbe Stunde, Stunde, völlige Ruhe, niemand hat gequasselt. So, das ist ja auch so das Ding, ne? Wenn du mit 7 Leuten unterwegs bist, und du liegst am Pool und dann wird halt irgendwie so eine Playlist dran gemacht. Meistens ist es immer irgendwie so ein Techno-Scheiß oder Chill-Out-Mix versus Drum-Bass oder so ein Müll. Da habe ich halt nach 2 Tagen so die Schnauze voll, kriege ich die Krise. Kann ich keinen.
Wer macht denn sowas an?
Ja, so Poolmucke halt, weißt du?
Aber wer macht denn Poolmucke an?
Ja, Patrick und so haben das immer angemacht.
Seitdem da bei Live Nation ist auch die.
Das haben wir schon immer gemacht. Und hinterher sind wir dann umgestiegen und haben halt Schlager gehört. Und das war halt perfekt.
Okay.
Ballermann-Scheiße und richtige Schlager, so griechischer Wein und so ein Quatsch. Und das war halt witzig, das konnte man halt machen. So, aber wehe, ich habe da mal meine Playlist dran gemacht, wo so ein bisschen Rock'n'Roll drin war. Da kann man gar nicht so entspannen. Ja, aber zu dicken Beats kann ich entspannen oder was. Und irgendwann geht das halt alles auf den Sack und dann gehen die halt auch Gespräche auf den Sack, dann gehen die Stimmen auf den Sack. Und ich bin dann halt auch wirklich zweimal in den 12 Tagen, die wir da waren, einfach alleine weggefahren. Hab mir das Auto geschnappt und bin halt los, so weil ich einfach keine Menschen, keine Stimmen mehr sehen konnte. Und habe ich mir so einen schönen Beach ausgesucht, habe mich da ein paar Stündchen hingelegt, bin rumgefahren, habe ein paar andere Sachen gefunden. So, das war voll schön.
Andere Spielgefährten, deren Stimmen du sehen konntest.
Nee, eben gar nicht. Gar keine Spielgefährten, gar keine Menschen.
Sehen. Ich kann keine Stimmen mehr sehen. Aber nee,
schön. Also Kreta ist schön, auf jeden Fall. Kreta ist sehr schön grün. Das Essen war hervorragend. Und die fahrende Auto, Diggi.
Ja, erzähl, komm. Komm, erzähl mir von deiner.
Nee, man kann sich gar nicht vorstellen, wie die Auto fahren.
Wie kann man sich das nicht vorstellen? Du kannst doch erzählen, wie die
alle Auto wie fahren. Die Wahnsinnigen. Es funktioniert aber. Keiner blinkt. Eigentlich sind immer alle Ampeln ausgefallen. Also musst du halt irgendwie gucken, wie du auf die Straße kommst und von der Straße wieder runter. Und nach 2 Tagen haben Janni und ich, wir hatten also beide die Autos, sind wir halt gefahren wie alte Griechen. Hupend, Fenster runter und die ganze Zeit mal Lacker schreien. So, weil sonst kommst du einfach nicht durch. Du musst einfach auf die Straße drauf fahren. Irgendjemand hält an. Also nur so funktioniert es.
Mhm.
Irre. Wirklich. Aber, ernsthaft.
Aber so war der Verkehr früher hier auch.
Nee, ach
Quatsch. Kam das alles durch Regeln und durch Sicherheit und Gott, jetzt ist hier wieder ein Fahrradfahrer gestorben, jetzt müssen wir hier einen kompletten Umbau stattfinden lassen und doch, also ich glaube schon, dass wir früher hier so Auto gefahren sind.
Nee, so sind die keine, ja, in den 30ern sind die vielleicht ja, so Auto
genau,
gefahren.
Genau, in den 30ern.
Aber jetzt
als man gedacht hat, ey, Ampeln, eigentlich total geile Idee, dabei ist es doch so viel einfacher mit Kreisverkehr.
Ja, es ist viel einfacher mit Kreisverkehr. Kreisverkehr, gab es da Kreisverkehre? Nee, ich glaube nicht. Nee, da gab es irgendwie nur Ampeln, die nicht an waren.
Ich bin auch hart dafür, alles durch Kreisverkehre auszutauschen.
Auf gar keinen Fall. Ich finde Kreisverkehr super ätzend.
Echt?
Ein Kreisverkehr hintereinander hast du Stau ohne Ende. Hier in Deutschland auf jeden Fall. Schau dir mal Straßen an, wo 2, 3 Kreisverkehre drin sind. Die können, wir können keine Kreisverkehre fahren, können wir nicht.
Weiß ich nicht.
Wir schnallen ja nicht mal Reißverschlusssystem, Digi. Nicht mal das kapieren wir. Nicht mal das verstehen wir.
Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich dachte, eigentlich wollte ich heute mit der Ansprache anfangen. So, ich bin heute richtig, richtig, richtig bocklos. Da du jetzt halt 2 Wochen Urlaub gewesen bist, musst du heute halt die Show reißen. Einfach so, weil du es jetzt kannst. Und weil ich mal möchte, dass du jetzt die Verantwortung in die Hand nimmst und die Show mal reißen musst. Das heißt sozusagen, du musst halt mit einem, weiß ich nicht, so, ich habe heute richtig Bock, eine Show zu machen. Ich habe Themen vorbereitet. Ich habe alles dabei.
Ich habe Temu vorbereitet.
Ja, du hast Temu vorbereitet. Das Einzige, was du vorbereitet hast, ist Temu.
Was ist denn so passiert hier in Deutschland? Ich habe ja gar nicht so viel mitgekriegt. Ich habe nur gesehen, dass irgendwie im Portland drehen sie durch. Das habe ich gesehen.
Portland unten in Bayern oder was?
Unten in Bayern, das Portland so, da sind diese Eisleute und da geht es ordentlich zur Sache. Keine Ahnung. Trump hat nicht den Friedensnobelpreis gewonnen.
Trump hat nicht Gott den Friedensnobelpreis gewonnen so, in Deutschland.
Er hat den 8. Krieg beendet zwischen Israel und Palästina. Auch gut.
Er hat durchgegriffen. Ja, das ist dieses Paradoxe daran. Deshalb kann ich diese, also du hast auf der einen Seite jemanden, der ein autoritäres System komplett vorbereitet, mit dem Shutdown unfassbar viele Menschen entlässt, die nicht Trump gewillt und gewählt haben, gewählt sind und gewählt haben. Du hast die Nationalgarde überall stehen, also die Leute, die dafür gesorgt haben, dass beim großen Sturm aufs Parlament halt diese ganzen Geisteskranken da rausgeprügelt worden sind, sind jetzt die, die die Eisleute schützen, die wiederum die ganzen Menschen, die in Restaurants, Gärtnereien, Baumärkten da rausgeholt werden, dass die geschützt werden. Also es ist ein absoluter...
Ja, und die Menschen in Portland fangen ja an mittlerweile mit Autos hinter den Eisautos herzufahren und die zu blockieren oder beziehungsweise die zu kennzeichnen. Also so hupend und so.
Das habe ich auch schon mitbekommen, dass sogar eine dieser Blockierenden, eine Frau, mit Waffengewalt gestoppt worden ist und an den Schussverletzungen im Krankenhaus zum, ja.
Ist das so?
Ja. Also so weit ist das da schon.
Ja, also Portland denkt sich halt auch, Diggi, wir hatten hier vorher kein Problem. Wir haben erst das Problem, seitdem ihr hier seid. Und es ist ja Fakt, dass das Problem erst besteht, seitdem die da sind. Vorher war ja alles cool. Und die Portlander, die denken sich auch
die
so.
Portlander.
Die Portlander denken sich halt auch so, Diggi, was ist denn los? Wir hatten hier vorher überhaupt gar keine Probleme. So, jetzt kommt ihr hier und jetzt haben wir Probleme. Und die haben halt keinen Bock. So, die gehen halt auf die Straße und demonstrieren. Und Chicago, die ganzen Gangs, hast du das mitbekommen?
Protestieren die ganzen Gangs
auch? Nee, die Gangs haben gesagt, so Diggi, wenn hier die Nationalgarde und Eis antanzt, so, dann habt ihr aber ein ganz schönes Problem. Weil dann habt ihr nämlich uns als Problem. Und ich stelle mir das gerade vor, wie sich alle Gangs irgendwie in den Städten zusammenrotten, obwohl die alle eigentlich gegeneinander kämpfen, aber dann kämpfen die halt gegen die Eisleute und gegen die Nationalgarde. Und da gibt's da richtige Aufstände, richtige Riots. Stell dir das mal vor.
Muss ich mir gar nicht vorstellen.
Das kann passieren halt.
Ja, nicht, das kann passieren. Ich glaube, das wird auch passieren. Und man, habe ich das vor zwei Wochen schon gesagt, dass es noch viel erschreckender ist, dass vor zwei Jahren der A24-Film Civil War rausgekommen ist, den du vielleicht auch schon gesehen hast.
Ja, klar habe ich den gesehen,
der war super. Aber auch sehr erschreckend, wo es ja darum ging, dass Kirsten Dunst, eine Kriegsfotografin, mit einem Trupp von anderen Journalistinnen auf dem Weg nach Washington im Weißen Haus durch komplett Amerika gefahren ist und man bürgerkriegsähnliche Zustände hatte und zudem man auch nicht wusste, wer eigentlich gegen wen jetzt kämpft.
Und wer ist der Gute und wer ist der Böse? Das wusste man im Endeffekt ja auch nicht.
Genau, wer ist eigentlich der Gute und wer ist der Böse? Ja. Und in dieser Situation haben wir jetzt einfach in Amerika, das ja über die Jahre so vorgegaukelt hat, wir sind der Inbegriff der Demokratie, die jüngste Demokratie der Welt. Und das macht es halt so erschreckend, einfach auch, weil man das Gefühl hat oder weil ich das Gefühl habe, das kannst du auch nicht mehr zurückdrehen.
Nee.
Und im besten Falle nimmt sich halt Deutschland wieder ein Beispiel daran, was halt in den Vereinigten Staaten halt in ist. Und wir haben das große Glück, dass es in 5 oder 6 Jahren auch hier rüberkommt.
Ah, weiß ich nicht. Ich glaube, wir haben erstmal das Wurstproblem. Das dauert noch ein paar Jährchen, bis das geklärt ist.
Wie wir Wurst jetzt nennen sollen.
Ja, genau, es dauert noch ein bisschen. So, dann haben wir
also
gerade,
wenn das unser einziges Problem ist, haben wir
das. Das ist ja anscheinend aktuell unser einziges Problem. Das ist ja anscheinend seit einer Woche, anderthalb Wochen ist das ja unser einziges Problem. So, nur im März sagt so, es darf nicht mehr Wurst heißen und alle drehen halt durch und alle drehen frei. So, dann machen sie jetzt irgendwie, Bürgergeld ist nicht mehr Bürgergeld, sondern heißt Grundsicherung und alle gehen völlig auf die Barrikaden und drehen durch. Völlig.
Ja.
So.
Naja, das heißt ja nicht nur Grundsicherung, weil jemand den Namen geändert hat, sondern es hat ja auch ein neues Reglement.
Genau, es hat ein neues Reglement. So, und wenn es nach der CDU gegangen wäre, wären ja auch, also es ist aktuell so, wenn du einen Termin bekommst vom Jobcenter, vom Arbeitsamt, und den nicht wahrnimmst, kriegst du halt dann eine Erinnerung, dann kriegst du nochmal eine Erinnerung, eventuell kriegst du irgendwann Sanktionen. So, das ist in den letzten Jahren ein bisschen schludrig gehalten worden, ob man Sanktionen bekommt oder ob man keine Sanktionen bekommt. So, wenn man A, nicht so einem Termin erscheint oder einen Job auch nicht annimmt. Und jetzt möchte die CDU und die SPD es so machen, dass es, ich glaube, wie war es, drei Mahnungen sozusagen gibt. Du kommst einmal nicht zum Termin, dann kriegst du halt noch einen zweiten Termin mit Androhung zu einer Sanktion. Wenn du den zweiten Termin nicht wahrnimmst, kriegst du 30% von deinen Leistungen gekürzt. Wenn du dann wieder einen Termin nicht wahrnimmst, werden dir alle Leistungen gekürzt, außer das Geld für Miete und so weiter. Das könnte dann aber auch tatsächlich nicht an dich gehen, sondern direkt an den Vermieter. So.
Und bei der vierten Mahnung kommt jemand vorbei und bringt dir dann zu Hause Excel.
Genau, wahrscheinlich.
Bei so, und so wie man Open World benutzt. Und
so roundabout ist es irgendwie. Und diese drei Abstufungen, die waren ein Zugeständnis, wie unser guter Söder das genannt hat, an die SPD, die halt das noch ein bisschen lockerer halten wollte. Aber das ist so das Lockerste, was die CDU halt machen wollte. So. Und ja, man
lockerer
kann,
als das wird es jetzt auch nicht mehr.
Ja, genau, lockerer als das wird es halt auch nicht mehr. Und dann gab es natürlich auch einen riesen Aufschrei und das kann ja nicht sein. Was ist denn mit Leuten, die halt auch irgendwie psychisch ein bisschen krank sind und vielleicht auch einfach Briefe nicht mehr aufmachen, weil zu viele Briefe zum Beispiel kommen und die Angst haben, die Briefe aufzumachen.
Und eigentlich auch gar nicht mehr arbeitsfähig sind.
Gar nicht mehr arbeitsfähig sind. Und dann ging es auch darum, was ist denn eine zumutbare Arbeit? So, und da hat Söder gesagt, also hat Söder erstmal dreimal nicht drauf geantwortet auf die Frage, hat irgendeinen Quatsch erzählt. Und dann meinte der Reporter, naja, jetzt nochmal Butter bei der Fische, was sind denn jetzt zumutbare Arbeiten? So. Und hat Söder gesagt, so, ja, das kann ich Ihnen nicht sagen, aber das wissen unsere Mitarbeiter in den Jobcentern.
Die wissen das am besten.
Und ich denke so, nee, das wissen die, glaube ich, nicht. So. Definitiv nicht, weil ich hatte damals, ich kann nur von mir sprechen, meine Beraterin beim Jobcenter, wo ich die paar Monate arbeitslos war, oder auch wo ich noch arbeitslos gemeldet war, wo ich gerade selbstständig geworden bin. Dann gehst du ja zum Jobcenter für Selbstständige, da gibt es ein extra Jobcenter für.
Nein.
Ja, ja, klar.
Wusste ich gar nicht.
Ja, da gibt es ein extra Jobcenter für. Da musst du nicht zum normalen Jobcenter, wenn du selbstständig bist, gibt es extra ein Jobcenter für Selbstständige.
Seit wann gibt es das denn?
Das gibt es schon ewig. Also wirklich, das gibt es schon ewig.
Okay, krass, das wusste ich nicht.
Und die hat mir damals erzählt, dass sie alleine, also ich weiß nicht mehr genau, wie hoch die Anzahl war an Klienten, die nennen die Menschen ja Klienten, wie viele Klienten sie hatte, aber das war absurd, wie viele sie, also nur sie hatte, um die sie sich kümmern muss. So. Und natürlich ist es vielleicht beim Jobcenter Selbstständige vielleicht noch ein bisschen anders als beim normalen, weil die Leute vielleicht nicht ganz so durchdrehen, aber ich hatte es halt auch schon, dass ich draußen gewartet habe, weil ich einen Termin hatte. Auf dem Nebenzimmer hast du dann halt gehört, natürlich brauche ich Schuhe. Was denkst du denn? Natürlich brauche ich Schuhe, du Idiot. Und dann denkst du auch so, ja, ich kann schon verstehen, warum die Leute hier ein bisschen angenervter sind, wenn man reinkommt. Ich kann auch voll verstehen, warum überall Security ist. Also du kriegst ja einen Termin und dann bringt dich ein Security-Mensch nach oben. Du kommst also gar nicht erst alleine in diese Zimmer rein von den Bearbeitenden. Hm. So, dich bringt halt ein Seko-Mensch nach oben. Und ich verstehe schon, warum, weil es genug Leute gibt, die halt da ausrasten und pöbeln und keine Ahnung was machen. Ich war aber direkt am Anfang immer total nett zu meiner Bearbeiterin und die hat dann relativ schnell gemerkt, dass ich halt kein Vollidiot bin. Und war dann
ohne Awareness-Team rein.
Genau. Und war dann zu mir halt auch total nett. Vielleicht auch, weil sie gemerkt hat, so, okay, ja, der will ja arbeiten und der arbeitet ja auch und der braucht noch ein bisschen Unterstützung, ne? Das ist ja auch nochmal eine andere Nummer. Aber ich weiß halt nicht, ob dieses Bestrafen eine gute Idee ist. Und ich weiß auch nicht, inwieweit das gegen das Grundgesetz geht. So, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das richtig gelesen habe, aber ich glaube, diese komplette Streichung der Leistung, ne, also nicht komplett, dass du nichts mehr bekommst, ist, glaube ich, auch nicht gesetzeskonform. Meine ich. Ich meine, irgendwo hätte ich das gelesen.
Das verzeichnen wir unter gefährliches Halbwissen. Mhm.
Auf jeden Fall. Aber man muss das ja auch mal weiterdenken. Stell dir vor, du hast jetzt irgendjemanden, der wirklich die ganzen Termine verkackt und aus welchen Gründen auch immer, ob er krank ist oder was weiß ich. Und selbst wenn er nicht krank ist und sich einfach nicht meldet, es kann ja nicht Sinn und Zweck eines Sozialstaates sein, Menschen auf die Straße zu bringen. Weil im Endeffekt läuft es ja darauf hinaus. Mhm. Ne? Klar, man kann jetzt sagen, okay, die Person ist selber schuld, dass sie das so macht und dass sie deswegen ihre Wohnung verliert, weil halt niemand mehr die Miete zahlt. Aber trotzdem kann das ja nicht Sinn und Zweck eines Sozialstaates sein.
Kann es nicht.
Und sollte es auch nicht sein. Ich finde, egal ob die Person Bock hat zu arbeiten oder nicht, aus welchen Gründen noch immer, die Person sollte wenigstens nicht seine Wohnung verlieren.
Ja.
Also ich verstehe, warum man Sanktionen macht, im geldlichen Sinne, dass die Person halt dann kein Geld mehr bekommt. Irgendwo ist nicht cool, aber ich kann es irgendwo nachvollziehen. Aber der Person die Lebensgrundlage, die Wohnungsgrundlage wegzunehmen, sehe ich irgendwie nicht so sozial, muss ich sagen. Und die Frage ist auch, gibt es dann beim Arbeitsamt halt auch Leute, die sich mit kranken Menschen, psychisch Kranken, wie auch immer, auseinandersetzen können? Die verstehen, wo das Problem liegt. Weißt du?
Ja und nein. Ich kann nur aus meinen Erfahrungen aus der Theater-Pädagogik heraus sprechen. Und das ist auch schon wieder 10 Jahre her, dass ich ein Projekt gemacht habe mit Langzeitarbeitslosen und Theater. Also das war so eine Kombination aus, du hast 4 Tage eigentlich geregelt Projektarbeit. Im Sinne, wir arbeiten mit theatralen Mitteln dahin, dass wir ein Theaterstück machen, haben aber dieses, ich komme täglich um 8 Uhr und gehe dann aber auch wieder um 16 Uhr und ich musste halt zwischen Sport und künstlerischer Arbeit halt ein Programm mit einer anderen Pädagogin entwickeln, das halt die ganze Zeit Know-how und Experience und Körper Programm. Und sowas, einfach ein Programm halt machen. Was aber wiederum nicht war, wir setzen uns jetzt vor Word oder vor Excel.
Das sind ja auch die dümmsten Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, die es gibt.
Wie nennt man sowas immer noch so schön hier, ABM. Eine schöne ABM.
Arbeitsbeschaffungsmaßnahme.
Genau, eine schöne ABM-Maßnahme, ja. Sondern wir sind schon projektorientiert. Und aus der Erfahrung kann ich sagen, es haben so roundabout immer, auch wechselnd, 15 bis 20 Teilnehmerinnen mitgemacht, wovon gerade bei den Jüngeren relativ viele dann in Arbeit gekommen sind. Wobei ich aber auch gemerkt habe, bei den Leuten, die schon 10, 12, 13, 14 Jahre arbeitslos gewesen sind, hat es immer einen Grund gehabt, warum das war. Und meistens lag es halt einfach daran, dass es da ein psychisches Problem gegeben hat. Wo man auch sagen muss, ja, eigentlich bin ich hier die falsche Ansprechperson, sondern diese Person hat ein riesengroßes Traumata und das muss erst bearbeitet werden. Und solange das nicht bearbeitet ist, kann man nicht von der erwarten, also man könnte es von ihr erwarten, aber wird nicht passieren, dass die wieder einigermaßen in den Arbeitsmarkt kommt, beziehungsweise kurz vor 30 ist und eigentlich in diesen Arbeitsmarktprozess wieder ganz am Anfang steht, wie so ein 16-Jähriger, aber schon 30 bist und natürlich auch wieder ganz anders behandelt wirst. Die Drucksituation ist natürlich schon wieder eine ganz andere. Aber bei vielen von denen war das halt einfach so, wow. Also noch nicht mehr im Sinne, so, ich bleib jetzt zu Hause, ich lieg dem Staat auf der Tasche und ich mache jetzt mein Ding, so, sondern einfach so, ich kann das nicht. Mhm. Also ich kann keinen normalen Arbeitstagablauf halt haben, wo ich dann auch auf der psychischen Ebene sage, ja, kann ich verstehen. So, ich kann das verstehen, dass das so ist. Und eigentlich war es damals so, dass ich auch gesagt habe, dieses System, in dem wir sind, ist aber so stark, dass diese Anomalien, nenne ich es einfach mal so, auffangen kann. Mhm. Weil die hast du dann immer.
Mhm. Ja, genau.
So, und ich weiß jetzt gerade nicht, und auch anhand der Zahlen oder auch anhand der Erfahrung, ob diese wenigen Anomalien jetzt gerade so groß sind, dass unser System komplett im Arsch ist. Also gibt es so viele Personen, die wir als Gesamtgesellschaft auffangen müssen, dass unser System halt nicht mehr funktioniert. Und man hat mir trotzdem, so wie es die Medien rausgeben, ja immer mehr das Gefühl, du hast ja gerade die Versicherungen, die schreien nach mehr Geld, weil wir können das Gesundheitssystem nicht mehr leisten und gerade auch mitbekommen, dass natürlich die Beiträge jetzt nicht erhöht werden sollen, aber was passiert ist, dass die Krankenhäuser sparen müssen. Mhm. Und dann denke ich halt nur an diese armen Pfleger und PflegerInnen, die in den Krankenhäusern sind und einfach denken jetzt schon wieder, oh Mann, fuck, wir haben doch in Corona schon darüber gesprochen. Ihr wollt uns jetzt nach Corona jetzt nochmal unsere Bezüge kürzen oder nochmal uns anders takten und weniger Geld, mehr Arbeit. Wie soll das funktionieren? So?
Ja, das meine ich ja. Wie soll das funktionieren? Wer stellt dann fest, ob die Person, die sich jetzt ein paar Mal nicht gemeldet hat, faul ist oder ob die Person wirklich irgendetwas hat, warum sie nicht arbeiten kann? Das kann ja einfach safe nicht der oder die Sachbearbeiterin feststellen. Einfach nein, kann sie ja nicht. So. Und wenn man sich dann überlegt, dass es für ich sage jetzt mal, uns die arbeiten, schon relativ schwer ist, wenn wir psychologische Betreuung bräuchten, diese zu bekommen, ne? Mhm. Also mit Wartelisten etc. pp. Und wir müssen uns selber kümmern. Frage ich mich, wie soll das dann bei den Personen laufen, die gerade ihr Leben sowieso nicht im Griff haben? Wie sollen die sich denn alleine um psychische Hilfe kümmern? Wenn das so ist, ne, wenn sie deswegen nicht arbeiten können. Wenn die Sachbearbeiterin sagt so, ja, dann beweisen Sie mir, dass Sie das nicht können. Ich brauche einen Beleg von Ihrer, weiß ich nicht, Psychofrau, Psychomann, dass Sie das halt nicht können. Von Ihrer, ne, von Ihrer Therapeutin. So, du weißt, was ich meine. Brauche ich halt einen Bericht, dass Sie das wirklich nicht können. So, und das muss jetzt bitte in den nächsten 2 Wochen passieren. Und wenn das nicht passiert, dann kürzen wir Ihre Leistung. Die Person kann das ja gar nicht. A, kriegt sie nicht so schnell einen Termin. Das wissen wir selber. Und vielleicht kann die Person, nicht nur vielleicht, und die Person kann sich wahrscheinlich auch nicht darum kümmern, einen Termin zu bekommen, weil sie es ja nicht mal schafft, 3 Termine irgendwie wahrzunehmen, die vom Jobcenter gefordert werden. Das macht doch keinen Sinn. Das funktioniert so einfach nicht.
Genau, es funktioniert einfach
nicht. Es ist einfach gedacht.
Es ist einfach gedacht und dieses System fühlt sich an, als sei es zum Scheitern verurteilt.
Voll.
Ich habe damals schon gedacht, man könnte sich so viel Zeit und so viel Papierkram sparen, wenn man immer nur einen Termin mit einer Person hätte und sagt so, was kannst du eigentlich? Und wenn du wirklich was kannst, ich habe unfassbar viele Kontakte zum Arbeitsmarkt. Wir fahren jetzt einfach mal los. Wir kümmern uns jetzt erstmal um
das. Ja, aber da brauchst du halt die Leute für und die hast du halt nicht.
Genau.
Ne? Das ist ja ganz.
Das heißt, so, es, also so mentorenmäßig. Das klingt irgendwie vielleicht auch, vielleicht klingt es halt auch so zu blauäugig, dass sowas funktionieren kann. Aber wenn wirklich, ne, man sagt, wenn jemand wirklich Bock hat zu arbeiten, dann kriegt er auch Arbeit. So, das stimmt nur bedingt. Mhm. Glaube ich, aber auf der anderen Seite gibt es halt ein etwas Wahres daran, vor allen Dingen halt auch, glaube ich, auf dem Land. Und vor allen Dingen, wenn du halt deine Menschen kennst, die gerade auch wirklich suchen. Und ich bin ja dadurch, dass mein Schloss halt gerade irgendwo in Niedersachsen auf dem Land ist, bin ich ja wieder zur Hälfte Ländler und merke halt drumherum, überall wird gesucht, in den kleinen Betrieben, egal ob es Gas, Wasser, Handwerk, Gastronomie, überall werden händeringend Personen gesucht und es gibt keinen. Und die kriegen niemanden. Mhm. Und ich denke halt einfach nur, das kann doch nicht wahr sein. So, wieso ist das denn so? Warum passiert das denn?
Weil die alle InfluencerInnen werden wollen. Darum gibt es keinen Nachwuchs mehr.
Ja.
Ja, aber du kannst ja auch nicht einfach wahllos Arbeitssuchende in Jobs stecken, wo sie zum Beispiel gar nicht für qualifiziert sind. Das funktioniert ja auch nicht. Und ich finde auch nicht, dass man Arbeitssuchende wahllos in Jobs stecken kann, wo sie halt nicht glücklich werden. So, weil das ist ja auch wieder so ein Ding. Dann kriegen die einen Job, die müssen den annehmen, aus welchen Gründen jetzt auch immer. Dann machen die den Job 3 Jahre und werden halt dumm im Kopf. So, weil sie halt nach Hause kommen und denken so, was mache ich hier eigentlich? Das muss ich jetzt machen? Das funktioniert halt nicht.
Willkommen im Leben.
Ja, aber das funktioniert ja nicht.
Du kannst aber trotzdem ja nicht sagen, man sagt ja immer, tu, was du glücklich machst.
Ja, ist halt Bullshit. Das ist Glück, wenn du das machen kannst.
Wenn du das machen kannst, dann ist das Glück.
Ja, das ist pures Glück.
Das Glück, beziehungsweise ist es auch, wenn du etwas machen kannst und gar nicht den finanziellen Background hinter dir hast, sondern du musst halt arbeiten und dann nach Jahren noch sagst, du, ich habe darauf hingearbeitet, dass ich jetzt mir aussuchen kann, was für Sachen ich mache. Und das macht mich glücklich. So, warum bist du eigentlich zum Großteil selbstständig? Warum bin ich selbstständig? Mhm. Also ich bin seit 14, Ende des Jahres ist mein 15. Jahr, in dem ich halb selbstständig bin. Und ich war dazwischen ein Jahr lang wieder
fest in Lohn und Brot.
Fest in Lohn und Brot, Brot als Veranstaltungskaufmann in Anführungszeichen und war in diesem Jahr am unglücklichsten, dass ich das gemacht habe. Mhm. Und ich weiß nicht, woran das liegt, aber alleine nur dieses, ich bin frei und ich kann frei entscheiden, wann, mit wem und wie ich arbeiten will. Und das ist natürlich Arbeit.
Ja klar, du hast ja auch Druck. Du musst ja trotzdem Geld verdienen. Das ist das Ding. Du kannst halt auch nicht zu allem Nein sagen. Du machst halt auch Jobs, die scheiße sind.
Ich mache auch Jobs, die scheiße sind.
Brauchen
wir
nicht drüber
reden. Aber
das macht jeder.
Im Nachhinein habe ich immer das Gefühl, wenn ich will, dann kann ich. Und wenn ich nicht muss, dann kann ich aber auch mal ein bisschen runterfahren. Mhm. Und ich habe die Möglichkeit, immer mit jedem neuen Projekt, weil alles projektorientiert ist, neue Erfahrungen zu machen und dadurch halt auch das steigern, was mich als Arbeitskraft in Anführungsstrichen vielleicht interessant macht. Ich weiß nicht, wie das Gefühl ist mit dem Alter. Das ist ja auch noch diese Sache, irgendwann hast du das Gefühl, ja, du kannst nicht mehr alle Jobs machen, weil man guckt und denkt sich halt, also oh, die Person ist jetzt aber über 50. Ich nehme mal jemanden, der locker, flog ich, 20 Jahre jünger ist. Mhm. Das kann ich noch nicht mehr einschätzen. Weil ich aber auch noch nicht alt bin und noch nicht dieses Gefühl habe von, scheiße, was ist denn eigentlich jetzt, wenn ich nicht mehr so fit bin wie ein 30-Jähriger, wenn jetzt auf einmal die Knochen nicht mehr mitmachen und wenn jetzt auf einmal so gesundheitliche Probleme irgendwann dazukommen, wovor ich halt mega Schiss habe, weil auf einmal tun mir meine Füße weh. Und ich frage mich, brauche ich Einlagen? Mhm. Hast du Einlagen?
Nee.
Hast du schon jemals das Gefühl gehabt, dass deine Füße wehgetan haben?
Meine Füße tun wirklich seit einem Monat weh. Ich habe dafür jetzt auch einen Termin bei meinem Arzt gemacht, weil ich wissen möchte, was das ist, weil ich natürlich Panik habe wegen Diabetes. Weißt du, dass da irgendwas nicht funktioniert, was halt Quatsch ist so, aber trotzdem möchte ich das gerne abklären. So, das ist irgendwie strange. Ist komisch. Keine Ahnung, müssen wir gucken, was das ist.
Einlagen.
Ja, ich glaube, das hat mit Einlagen nichts zu tun.
Ich glaube auch nicht. Vieles hat mit Einlagen nichts zu tun. Aber das ist wiederum die andere Seite. Ich wüsste jetzt nicht, so als Selbstständiger bin ich jetzt halt gerade so, ah, gehe ich zum Arzt oder gehe ich nicht zum Arzt? Das nächste Projekt fängt halt so in 3 oder 4 Tagen an, wo ich halt weiß, wir sind 6 Wochen halt unterwegs.
Ja.
Wenn ich jetzt zum Arzt gehe und der mir sagt, ah, Herr Horeis, ja, das ist jetzt aber scheiße. Sie haben, keine Ahnung, Sie haben einen Knorpel im Spreizfuß.
Ja.
Den müssen wir rausoperieren. Dann müssen Sie das Bein erstmal 3 Wochen hinlegen und dann geht Ihnen das wieder gut. Dann denke ich so, fuck off. Aber ich habe doch jetzt schon geplant mit dem, was ich jetzt bei dem nächsten Projekt an Kohle mitnehme. Und da ist jetzt irgendwie alles drauf basiert. Wenn ich das jetzt nicht mache, dann muss ich wieder komplett neu umdenken. Ich habe den Job nicht gemacht. Das wiederum wird sich dann wahrscheinlich im nächsten Jahr, wird es dann schwieriger, den gleichen Job wieder zu machen. Das ist das Bescheuerte daran. Aber wir haben jetzt trotzdem noch keine Lösung gefunden. Wenn wir eine Lösung finden, wie was mit der Grundsicherung machen, dann schicken wir Friedrich Merz einen lustigen Brief und dann sagen wir, so könnte man das tun.
Ja.
Aber vielleicht ist dieses System halt einfach zu komplex und wir machen uns, gut, dass wir damit angefangen haben, über Sachen Gedanken, die eigentlich auch vollkommen egal sind.
Ja, die ich aber trotzdem treffen kann. Das ist ja das Ding. Die könnte ich ja trotzdem.
Ich rede gerade über die Wurst.
Ach so, du redest über die Wurst.
Ja, aber das ist halt so, ne? Irgendjemand fühlt sich jetzt auf den Schlips getreten, wer weiß auch warum, und sagt, wir dürfen das doch nicht mehr Wurst nennen, wir dürfen Hafermilch nicht mehr Milch nennen, weil es ja keine Kuhmilch mehr ist. Irgendjemand sagt so, das können wir auch nicht mehr.
Aber das ist doch schon länger mit der Hafermilch, ne? Dass sie nicht mehr Hafermilch heißt.
Haferdrink.
Sondern Haferdrink. So, haben sich da die Leute so aufgeregt?
Das war die Milchindustrie, denn nur die Milch macht's.
Ja, aber haben sich da die Leute so tierisch drüber aufgeregt? Habe ich nicht mitbekommen.
Ich glaube, die Leute regen sich aber auch nur deshalb drüber auf. Nicht, dass es nicht mehr so heißen darf, sondern das, was wir gesagt haben, haben wir denn keine anderen Probleme.
Und weil es vom Merz kommt. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. So, der hat eh gerade keinen guten Stand. Egal, was der sagt.
Der war jetzt irgendwie, der hat jetzt die Wochen über vor der im Fernsehen und hat halt die große Merz-Show gemacht und hatte noch einmal vor laufender Kamera ein Tränchen verdrückt, als die Holocaust-Überlebende verstorben ist.
Habe ich gar nicht mitgekriegt.
Hast du das nicht mitbekommen?
Nee.
Da war auch die große Frage, darf ein Kanzler vor der Kamera weinen, weil er eine Gedenkrede gehalten hat? Mir fällt leider der Name der Frau nicht ein, aber eine Holocaust-Überlebende ist gestorben und zu dem Todestag hat er eine Rede gehalten und hat geweint. Und also er war emotional ergriffen.
Ja, ist doch gut.
Genau, und dann ist die Frage, da war ja die Frage, so darf ein Kanzler weinen oder nicht?
Hä?
Und da habe ich erst gedacht, im ersten Moment so, ah, das ist doch bestimmt gefaked. Das ist doch jetzt, da hat doch jetzt bestimmt irgendein Schauspieltrainer gesagt, so, wenn du da jetzt eine Rede hältst, dann sei doch mal emotional. Und dass alleine ich nur so drüber nachgedacht hat, also alles am Anzweifeln, ob wirklich das wahr ist, das hat mich persönlich dann wieder aufgeregt, weil auf der anderen Seite ist ja so, wir haben uns die ganze Zeit darüber aufgeregt, dass Olaf Scholz keine Emotionen gezeigt hat. Jetzt ist da ein Kanzler, der zeigt Emotionen und es ist auch schon wieder nicht richtig. Und dann sind wir in diesem deutschen Problem, egal wie du was machst, es ist immer falsch.
Ich finde es eher menschlich, wenn er da Emotionen zeigt. Also, das wäre eine Sache, wo ich gar nicht drüber nachdenken. Das ist einfach so, ja, okay, er hat es halt getan. Aber deswegen ist er ja kein schlechterer oder besserer Kanzler. Das ist der Quatsch. Echt, über solche Sachen diskutieren Menschen? Ja gut, wir diskutieren darüber.
Ja, du warst jetzt halt einfach 10 Tage in Kreta. Da hast du halt nichts mitbekommen.
Naja, ein bisschen habe ich schon mitbekommen. Ein bisschen was habe ich ja schon mitbekommen. Also nicht so wahnsinnig viel.
Wir haben unfassbar viel Zeit, über Sachen zu diskutieren. Wir haben unfassbar viel Zeit, uns Gedanken zu machen und im Netz eigentlich alles rauszuposaunen, was wir wollen. Sie sind alle wieder da. Und manchmal habe ich das Gefühl, es ist nur bla. Also viele Sachen sind einfach nur bla, wie wir uns damals über Xavier Naidoo aufgeregt haben.
Ja, und jetzt rege ich mich immer noch drüber auf.
Richtig.
Dass der eine Tour fährt, die ausverkauft ist und die Hallen doppelt gebucht werden und immer größer werden. So.
Und dass der Wendler im Megapark wieder ausgebucht werden darf.
Ja, also Wendler ist, glaube ich, völlig egal.
Und dass Nena ihre hippiesken, kruden Ansichten halt live halt rausposaunen kann. Das ist, da haben wir uns vor 4 Jahren drüber aufgeregt. Und damals habe ich ihr gesagt, es ist die Zeit des Verzeihens. Aber ist mir irgendwie nicht vor die Flinte gelaufen, dass irgendjemand Entschuldigung gesagt hat. Also,
ja doch, du hast doch ein bisschen geweint. Der hat doch ein bisschen geweint und gesagt, das tut ihm leid und es war alles nicht so gemeint. Also der ganze,
ist das so?
Ja, der ganze, das ist schon länger her. Der ganze Antisemitismus, das war alles gar nicht so gemeint und die Juden sind doch alle ganz nett und Kinderblut wird auch nicht getrunken und das war halt so eine halbgare Bums-Entschuldigung, die sein Management vorgeschrieben hat. So. Und jetzt spielt er halt die größten Hallen und das Ding ist, er ist halt bei einer riesengroßen Booking-Agentur.
So, ja.
Eine der größten, die es gibt. Menschen wissen, was wir meinen. Jetzt kann man natürlich sagen, diese Firma hätte auch einfach sagen können, nee, das machen wir nicht, weil ob wir jetzt 500.000 Euro mehr verdienen oder ob wir 500.000 Euro weniger verdienen, ist bei den Tourneen, die wir machen, eigentlich ziemlich egal. Aber sie haben es trotzdem gemacht, weil sie halt 500.000 Euro mehr verdienen wollen. Willkommen im Kapitalismus. Jetzt hätten aber natürlich alle großen Venues wie die Barclaycard, die Uber Arena, jegliche große Arena in Deutschland, ja einfach sagen können, ey, liebe Firma XY, wir machen total gerne Shows mit euch und ihr macht auch schon irgendwie so und so viele Shows bei uns, das ist voll schön, funktioniert immer mit euch, aber das Thema möchten wir nicht machen. Weil das einfach nicht geht, weil Xavier Naidoo einfach nicht geht. So, da sind Aussagen getroffen worden, die nicht funktionieren und wir wollen keinen Antisemiten auf unserer Bühne haben. Ganz einfach. Das hätten alle großen Clubs sagen, wenn ihr es sagen könnt.
Hätten sie machen können.
Haben sie aber nicht gemacht.
Weil Xavier Naidoo sich ja entschuldigt hat.
Genau. Ja, das war denen wahrscheinlich scheißegal. Die haben auch einfach nur daran gedacht, alles klar, wir verdienen hier Kohle.
Ja.
Ja, und vielleicht haben sie auch gedacht, wenn wir das jetzt nicht machen, vielleicht kriegen wir dann auch noch weniger Shows. Man weiß es nicht. Kann natürlich auch sein. Aber eigentlich hätten sich da alle großen Venues wirklich einfach mal zusammentun müssen und sagen müssen, nein, machen wir nicht. Wir machen gerne noch mal eine Freiwill-Show. Da kann man immer noch denken, was man möchte. Und wir machen auch gerne noch mal eine Onkels-Show. Da kann man auch drüber denken, was man möchte. Aber
Rammstein, da fragen wir noch mal kurz nach.
Genau, ob Rammstein, da aktuell gerade was ist. Aber die spielen ja nicht in Hallen. Till
Lindemann ist halt so lieber Rammstein als Lindemann alleine.
Genau, und Rammstein spielt ja nicht mehr in Venues. Die machen eh nur noch Open Air so. Aber egal. Aber bei Xavier Naidoo, nee, das wollen wir halt nicht machen. Hätte man machen können, haben sie nicht gemacht. Und darum finde ich das richtig schlimm. Also ich finde das wirklich richtig, richtig schlimm, dass das so gut läuft, dass da Leute auch einfach hingehen, dass da so viele Menschen hingehen, denen das anscheinend scheißegal ist, was er gesagt hat, denen halt so eine Blabla-Ausrede genügt und die sich denken, so ja, hat sich ja entschuldigt, ist ja alles gut. Viel schlimm.
Aber das ist doch, weiß ich nicht, ob ich da mit der Moralkeule komme oder nicht, aber stell dir mal vor, wir würden diesen Podcast, egal wie viele Menschen den hören oder nicht, würden wir eher für Hate Speech nutzen. Also das, was wir eigentlich mal gedacht haben, was es ja wirklich wird. Wir haben ja eigentlich, als wir gewitzelt haben, 2012 vor der Astra-Stube, haben wir gesagt, wir möchten gerne unser Bandprojekt haben und du bist eigentlich nur die Person, die auf die Bühne kommt und eigentlich nur über alles rumhatet. Mhm. Weil du das kannst. Mhm. Und irgendwann haben wir diesen Podcast angefangen. Irgendwann haben wir dazu gelernt. Wir haben angefangen zu gendern und uns nicht mehr darüber lustig zu machen. Wir haben weniger gehatet. Vor allen Dingen, ich habe, würde ich mal sagen, auch versucht, immer die andere Seite zu sehen. Und auch bei Menschen, wo du schon eher mit der Moralkeule kommst, also sagen, guck mal auf die andere Seite, wenn du das auf der Seite so siehst. Und im Nachhinein denkst du halt einfach so, es ist auch egal. Also es ist ja auch egal, wenn es halt trotzdem noch funktioniert. Also so wie Bad News is better than no news. Keine Ahnung, wie dieser Spruch halt geht, aber Es geht halt irgendwie nur darum, in der Öffentlichkeit stattzufinden. Und egal, wie du es machst, Hauptsache du findest in der Öffentlichkeit statt, weil die Leute vergessen das nach ein oder zwei Jahren wieder und bleiben trotzdem halt bei dir. Und weiß ich nicht, warum, also es ist so, das desillusioniert mich halt einfach total. Und dann habe ich auch auf viele Sachen eigentlich gar keine Lust mehr. Wie ich dir schon damals einmal vor ein paar Monaten gesagt habe mit der Situation, da gibt es eine Band, die sich Feminismus auf die Fahne schreibt und geht mit einer anderen Band auf Tour, wo wir beide plus der Bassist der Band, die sich Feminismus auf die Fahne schreibt, da gewesen ist, wo eine Technikerin halt grenzüberschreitend über zwei Tage belästigt worden ist von der Hauptband oder einer Person der Hauptband, das nicht auseinandergenommen worden ist und dass ich das gesagt habe, dass das damals so passiert ist und ob man sich da nochmal dran erinnern könnte und es trotzdem halt passiert. Und ja, dann denke ich halt einfach so, ja, aber ey, ist das jetzt das Business? Also, ja,
dann lass deinen Feminismus auch mal zu Hause.
Dann lass mal den Feminismus
zu Hause. Weil das ist der Kapitalismus, oder? Weil du fährst dann die Tour mit, weil es dir was bringt.
Richtig.
So, es aber bringt dir was.
Richtig. Und es ist ja auch nicht so, dass dann halt auf der Tour darüber gesprochen wird oder wir können doch so viele Leute denn damit erreichen. Mhm. Sondern es ist halt einfach nur, nee, die sind halt viel größer als wir, die nehmen uns mit. Wir machen das jetzt einfach. Ja. Es hat jetzt nicht das Lindemann-Niveau.
Nee, aber ich finde es bis heute scheiße.
Ich finde es bis heute scheiße
und ich boykottiere diese Band.
So.
Komplett. Aus dem Grund, weil ich sie so armselig finde. Wirklich, ich finde das so unglaublich armselig, das mitzumachen. Kein Scherz.
So, und da hängt ja nicht nur diese Band mit, sondern da hängen ja auch Menschen mit, die wir auch kennen. Die eigentlich auch gerade viel mehr als wir diese Fahne in die Luft heben.
Komplett.
Und die uns teilweise.
Das ganze Bandgefüge hängt davon ab, Digi.
So, genau. Also.
Die ganze Promo, jedes Reel, jedes Instagram-Bums-Video, jeder Post hat nur damit zu tun. Und wenn es nicht nur damit zu tun hat, wird es irgendwie in einem Nebensatz erwähnt. Und das macht mich ja so sauer. Ich könnte mich gerade hier aufregen. Und das macht mich halt gerade so, hätte damals nicht anfangen dürfen. Und das macht mich ja so sauer. Ich kann doch nicht auf der einen Seite mir hier komplett Feminismus und alle Isms irgendwie auf meine Fahne schreiben. So. Und hier, ich bin hier in Anführungsstrichen der Gutmensch, scheiß Wort, aber du weißt, was ich damit meine. Und auf der anderen Seite, oh, ich habe überhaupt gar kein Problem mit einer Band mitzufahren, wo der Gitarrist halt ein Wichser ist. Das kann auch nicht, das funktioniert doch einfach so nicht. Das kann ich auch überhaupt nicht mehr ernst nehmen. Ich kann das, sobald ich, also ich habe sie bei Instagram schon komplett geblockt, so, ich konnte es mir nicht mehr angucken. Und bei TikTok muss ich es auch machen, weil ich sauer werde jedes Mal, wenn ich das sehe. Jedes Mal, wenn ich ein Reel sehe oder ein Video von dieser Band, wo wieder irgendetwas angeprangert wird, was in deren Bubble halt scheiße ist, denke ich mir so, kannst du dir sparen, Digi? Kannst du dir sparen? Kannst du dir einfach vollkommen sparen? Ist halt Quatsch. Ihr fahrt mit einer verfickten Band mit, um Reichweite zu kriegen. Ende.
Und das wäre ehrlich,
genau. Aber das sagen sie ja nicht. So, das sagen sie ja nicht.
Na, und das ist halt das Problem des Kapitalismus, ne? Das ist schlechthin. Und jetzt hängen wir da in dieser komischen Bubble. Entschuldigung, ich wollte dich jetzt nicht,
dass wir das aufregen. Nee, aber wo wir bei dem Thema sind, wir hatten es im Urlaub, dass wir zwei Personen mit hatten, die schon irgendwie Instagram und so ein bisschen TikTok drauf sind und Sachen halt angucken, die aber ganz klar sagen, ich kommentiere weder auf Instagram noch auf TikTok irgendetwas Politisches, ich lese mir das auch nicht mehr durch, die Kommentare, weil das bringt nichts, wenn ich da irgendwas zu schreibe. Und ich denke mir so, nee, Digi, das ist genau, also das ist nur meine Meinung, das ist genau das Falsche, weil wenn alle so denken würden, ich muss sowas nicht kommentieren, wenn irgendjemand bei TikTok rassistische Kackscheiße schreibt oder sexistische Kackscheiße oder homophobe Kackscheiße, vollkommen egal. Wenn das niemand mehr kommentiert, niemand, weil alle denken so, ja, nee, muss ich nicht machen. So, dann haben sie gewonnen. So, also so sehe ich das. Dann haben sie gewonnen. Dann haben die Bots gewonnen, die zu 60% kommentieren. Das, was man ja erkennt mittlerweile, darauf antworte ich halt auch nicht. Aber es gibt halt auch immer noch die realen Vollidioten. Und wenn man denen nicht mal mehr Kontra bietet, dann ist vorbei. Dann ist wirklich, dann haben sie es geschafft, dann haben sie das Internet für sich und dann hast du nur noch Drecksidioten. So, und ich finde das ziemlich schwierig zu sagen, nee, ich mach das nicht mehr, weil ja, das bringt ja eh nichts. Ist halt Bullshit.
Was wäre denn in folgender Situation? Versuchen wir das Ganze mal ein bisschen konstruktiv zu leiten. Und zwar das, was wir jetzt gesagt haben im Podcast und der persönliche Hint darauf von mir, hätte ein Gespräch erzeugt, wo die Band, um die es geht, also die Hauptband, selber in sich nochmal über das Thema gesprochen hat und nochmal ehrlich war und hat gesagt, so, ey, wie war denn das eigentlich damals? Und dann hätte diese gesagt, weißt du was, das ist eigentlich nicht so, wie wir nach außen hin dargestellt werden wollen. Du bist kein Teil mehr der Band. Mhm. Und im Zuge dessen haben wir als Band uns auch ein Code of Conduct aufgebaut, der eigentlich gerade so etwas vermeiden soll, wo wir halt auch immer ein Awareness-Team mit dabei haben. Digi, das, was du gemacht hast, bleibt, wenn es nicht nach außen gegangen ist, aber zumindest halt bei den Veranstalter, wo wir es gemacht haben, ewig deine Heften. Du hast halt eigentlich wirklich, damit machst du, und die jahrelange Arbeit, die wir gemacht haben, machst du kaputt. Du bist raus.
Ja.
Und dann sagt eine Band, wie die, über die wir gesprochen haben, die Feminismus-Band.
Feminismus-Band,
die Fs, die Fifis und Lalas.
Ja.
Fifis und Lalas sagen dann, wir fahren jetzt aber mit denen mit.
Ja.
Dann wäre es wiederum was anderes.
Ja, natürlich wäre es dann wieder was anderes. Na klar, weil die Band sich dann damit auseinandergesetzt hat.
Guck mal, das ist ja eine Sache, die wir ja aber nicht mitbekommen haben. Dann wiederum. Also, ob das passiert ist oder ob das nicht passiert ist, ist ja so.
Ja, aber er spielt ja noch da.
Ach so, ja gut.
Das ist ja nicht passiert. Also, es sei denn, also ich sage, ich habe irgendwas nicht mitbekommen. So, aber, hä?
Nächste Frage wäre, die Person hat an diesem Wochenende, auf dem wir halt auch da gewesen sind und das mitbekommen haben, hat es selber gecheckt, dass es richtig dumm gewesen ist, was sie gemacht
einen
hat.
Einen schlechten Tag gehabt,
meinst du? Einen schlechten, hatte, ne,
oh, ein richtig, hat, richtig schlechter Tag.
Hat einen richtig schlechten Tag gehabt und war richtig, der hat gar nicht gemerkt, dass er sich eigentlich irgendwie komplett irgendwie, vielleicht hat er sich halt auch verknallt, ne? Und
ja.
War halt so ein bisschen wie, in dem Police-Song Every Move You Make, I'll Be Watching You.
Der Stalker.
Der Stalker.
Ja.
Also war halt so ein bisschen stalkermäßig drauf, ohne dass er das eigentlich selbst gemerkt hat, sondern war halt einfach so ein bisschen, ich fand die so toll, ich habe mich ein bisschen in die verknallt. Mhm. Ich komm sogar am nächsten Tag nochmal, obwohl ich gar nicht spiele und gehe zu Wien, um zu gucken, ob sie da ist, weil ich mich so verknallt habe. Hat dann erst in dem Moment gemerkt, als sie die Bühne gewechselt hat und ihnen der Pass weggenommen worden ist, das war vielleicht falsch und hat dann im Nachhinein noch eine Mail geschrieben und gesagt, ey, sorry, ich würde die Person nochmal vielleicht gerne anrufen oder sie kann mich anrufen und möchte mich nochmal entschuldigen dafür, was ich getan habe. Das tat mir voll leid, weil ich mich eigentlich, eher gesagt, verliebt habe. Weil wie würdest du darauf reagieren? Also wenn da jemand wäre so und sagt so, ey, das, was am Wochenende passiert ist, das kam einfach, ich war so hinweg von dir und alles, was ich gemacht habe, war wie so ein dummer kleiner Schuljunge und das hätte ich so in dem Moment nicht machen sollen. Aber ich habe es halt einfach getan, weil ich hätte voll gerne deine Nummer gehabt, aber ich habe auch mich nicht getraut, nach deiner Nummer zu fragen.
Ja, darum war ich lieber richtig creepy zu dir. ja, der Vergleich hinkt halt komplett.
Ich versuche es ja nur irgendwie.
Ich weiß. Hätte er sich einfach, also dieses ganze Verliebtsending, lassen wir es mal außen vor, also süß gesagt, aber nein, hätte er sich einfach danach wirklich entschuldigt, ne? Er hat gesagt, so, ey, das war richtig, richtig dumm von mir. So, tut mir total leid. Eigentlich bin ich nicht so, weil so, ne, ey, es tut mir total leid. Ich denke, für mich persönlich, ich bin großer Fan von Entschuldigung. So, und wenn er sich entschuldigt hätte, wäre das auch okay gewesen. Aber trotzdem hätte man dann als Band intern auch sagen müssen, ey, ah, da ist so das und das passiert. Wir werden auf den nächsten Konzerten einfach ein Awareness-Team mitnehmen, ne? Und das auch nochmal bandintern nochmal besprechen. Und wir haben halt, ne, die sind das mit und planen das und das auf unseren Konzerten. Das hätte man machen sollen.
Und das wissen wir nicht, ob das passiert ist.
Nein, das wissen wir natürlich, ob
das passiert ist. Und weißt du, der große Kapitalismus-Engel, der über uns herumfliegt, über uns allen, sagt dann einfach, das ist passiert.
Ja.
Glaub mir, Daniel, das ist passiert.
Okay, dann ist das passiert.
Ja. Wäre das nicht schön? Eigentlich in einer perfekten Welt wäre da doch genau das doch schön. Irgendjemand hat sich daneben benommen, entschuldigt sich und das ist zwischen den zwei Personen, ist es dann cool.
Mhm.
Und das bietet nicht der großen Bubble.
Vielleicht kriegen wir jetzt ja Antworten auf unsere Fragen nach diesem Podcast. Vielleicht hören ja einige Menschen diesen Podcast und wissen, wer gemeint ist und sagen so, ey, es war aber ganz genau so und so und so haben wir das gemacht. Das habt ihr nun dann nicht mitbekommen, das haben wir alles nur intern gemacht. Dann ist es ja voll schön. Ich glaube zwar nicht, dass das passieren wird, aber die Hoffnung stirbt zuletzt und so. Weißt du?
Die Hoffnung stirbt. Wer ohne Schuld ist, wirft den ersten Stein.
So, nämlich. Ganz genau das. Ach Mann. Aber es ist ja, also ich für meinen Teil muss sagen, es passiert gerade so viel Blödes und irgendwie ist man auch so, ach Mann, und das jetzt wieder und das jetzt wieder und das jetzt auch noch. Aber was mich gerade, willst du wissen, was mich gerade richtig glücklich macht? Also ernsthaft, so richtig glücklich?
Nö, wir sehen uns nächste Woche. Entschuldigung, nein.
Wow.
Nein, ich will das hören. Ich will es hören.
Neue Musik.
Neue Musik.
Neue Musik. Und zwar, danke TikTok dafür. Habe ich im Urlaub am ersten Tag oder am zweiten Tag durch TikTok, weil ich nur 3 Sekunden zu lange auf ein Live-Video einer Band geschaut habe, die da heißt Hot Mulligan, danach super viel von denen reingespült bekommen und halt auch von ganz vielen Fans von denen, die neue Bands vorstellen, die halt auch so eine Art von Musik machen. Und Emo is back, Digi. Ich sage dir, Emo kriegt dieses Jahr, spätestens nächstes Jahr, ein Revival as hell. Von jungen, coolen, neuen Bands, die wieder geile Emo-Mucke machen. Und bestes Beispiel ist einfach gerade so Hot Mulligan. So, die sind in den USA schon richtig dick, spielen nächstes Jahr im März ihre erste Deutschland-Tour oder zumindest ihre erste Tour in Deutschland, spielen in der Fabrik. Was ich ganz schön komisch finde, aber egal, dass sie das spielt, das ist wurscht.
Vielleicht dachte sich auch Malte von der Fabrik, so als er die gebuckt hat, Hot Mulligan, dass es klingt wie
eine 70er, 80er Stoner Rock Band oder was.
Ja.
Ja, das kam halt dann von Kingstar, hätte eigentlich wissen müssen, dass es das nicht ist. Aber egal. Und Hot Mulligan ist einfach wirklich so eine wahnsinnig geile, freshe Emo-Band, wo ich gerne sage, dass der Sänger, das ist jetzt nichts gegenüber Menschen, die Tourette haben, despektierlich gemeint, der Sänger hat so ein bisschen Schrei-Tourette. Der singt eine normal cleane melodische Strophe und schreit dann immer so ein Wort oder 2, 3 Wörter hintereinander so weg und singt dann aber wieder melodisch und das ist so unfassbar gut. Und textlich ist das geil und man fühlt sich halt wieder wie 18, wo man Emo-Mucke gehört hat. So. Und das macht mich, also Hot Mulligan macht mich so dermaßen glücklich. Ich kann keinem erzählen, wie glücklich mich diese Band macht. Die haben jetzt aktuell ein neues Album rausgebracht im August 25 und das ist der Shit. Wirklich. Und da gibt es noch 1000 andere Bands, die man sich, Midwest-Emo-Bands, die jetzt gerade alle so rauskommen und alle in diesem Umfeld von Hot Mulligan sind so. Und das ist so großartig. Ich habe so wahnsinnig gute Musik gehört im Urlaub. Das war toll.
Und da, als du das gerade erzählt hast, habe ich drüber nachgedacht, im Sinne von alles kommt wieder, ne? Die Skinny Jeans weichen den Baggy Hosen und die Baggy Hosen werden auf jeden Fall in 2 bis 3 Jahren wieder von den Skinny Jeans verdrängt. Ja,
die nächstes Jahr Skinny Jeans, die brauchen wir gar nicht drüber reden. Nächstes Jahr
Skinny Jeans Zeit. Und
wir, ich war nie out.
Als du gerade Hot Mulligan beziehungsweise mit dem Sänger gesprochen hast, ja. Hast du auch den Namen gesagt?
Nee.
Auf jeden Fall muss ich sofort an Burt McCracken denken. Weißt du, wer der Sänger von Burt...
Wer der Sänger von Burt McCracken ist? Nee.
Nein, weißt du, wer Burt McCracken ist? Nee. Und wo er singt? Bei The Used.
Mm. Ja.
Und das erste The Used-Album war ja auch für viele in der Musikbranche dieses Nevermind der Emo-Szene.
Mhm, mhm, zu Recht.
Du hast vorher eine Band gehabt, relativ klein, mhm. Refused,
mhm.
die ein unfassbar tolles Album rausgebracht hat. Also das... schlechthin Hardcore-Album mhm. zwischen Jazz, Pop und Hardcore mhm. mit A Shape of Punk to Come.
Mhm.
hatten davor auch zwei gute Alben gemacht und eine EP, aber A Shape of Punk to Come war halt dieses Ding so, boah, und die haben jedes Festival damit gemacht und waren mit New Noise rauf und runter auf MTV und das war so das Ding des Sommers. Und danach hat es nicht, glaube ich, nicht mal ein oder zwei Jahre gedauert, da kam halt The Used mit Taste of, mit dem Song Taste of Ink, glaube ich, oder das Album hieß Taste of Ink, aber auf jeden Fall das The Used-Album, was halt die andere Emo-Phase eingeleitet hat. Und so ein bisschen ist es wie dieses Jahr, wenn du es mit Hop Mulligan beschreibst, als wenn Wegbereiter für diese ganze Emo-Phase, die jetzt kommt, eine Band ist, hieß Turnstile. Weil Turnstile haben es eigentlich geschafft, mit dem aktuellen Album irgendwie diesen Coachella-Vibe reinzubringen.
Ja.
Also Hardcore und von der Bühne springen und Stage-Diven und Circle Pit und etwas, was wir beide am Hardcore halt geil finden, in eine Platte hinein zu bringen, die aber auch Leute gut finden, die Tame Impala hören.
Ja, Turnstile haben das, ja.
So, so, und jetzt kommt halt die nächste Phase und die nächste Phase
ist halt wieder Emo.
Ist halt wieder Emo, was halt damals The Used, My Chemical Romance oh Gott, wie sie alle heißen.
Taking Back Sunday, Taking Back Sunday. Alle.
Und das beginnt jetzt.
Ja, genau, und es kommen halt auch Bands wieder, wie My Chemical Romance, die ja schon spielen und die ja auch voraussichtlicherweise nächstes Jahr in Deutschland sein werden. Hab mir ein Vögelchen gezwitschert. Und
auf dem Hurricane Festival.
Wird vielleicht Berlin werden, man weiß das noch nicht so ganz
Ahnung.
Und da werde ich halt hingehen, Digi. Ich werde mir auf jeden Fall Tickets für dieses Konzert holen, für dieses Open Air, definitiv. So, ich werde mir auf jeden Fall scheiß My Chemical Romance angucken und ich würde mir auch sofort wieder The Used angucken. Sofort. So, und ich werde mir diese ganzen neuen, geilen Emo-Bands, wenn sie nach Deutschland kommen, alle reinziehen. Ich hoffe, dass sie anfangen, alle in kleinen Clubs zu spielen, so wie es früher halt war.
So viel Handschuhe kannst du gar nicht haben, dass du vorne die Fingerkuppen abschneidest.
Richtig. So, es kommen auf, ich werde auch gleich auf unserer Playlist relativ viele Songs draufpacken müssen. So, da müssen alle mit klarkommen. Aber ich kann euch nur wirklich dolle ans Herz legen, wenn ihr damals auf Emo gestanden habt und immer noch auf Emo steht, hört euch einfach fucking Hot Mulligan an. Lest euch die Texte dazu durch und es ist so großartig einfach. Aber wo wir gerade bei Emo-Bands sind, ich weiß, die Band, die ich jetzt nenne, war nicht wirklich eine Emo-Band, das war eher so ein bisschen Pop-Punk-Rock. Erinnerst du dich noch an Lost Prophets?
Oh ja.
Erinnerst du dich noch an den Sänger?
Ja, und
der dann in den Knast gekommen ist?
Weil er sexuelle Übergriffe mit Kindern beziehungsweise mit Babys seiner
Fans
gehabt hat. Und die sind ja komplett,
Tieren und was
die sind ja komplett verbannt worden aus jedem Katalog, aus jedem Streaming-Dienst.
Ist nicht wahr, bei Dings sind die.
Bei Spotify?
Bei Spotify sind die.
Nein.
Doch.
Seit wann sind die denn wieder bei Spotify? Also ich habe wirklich, hast du Lost Prophets bei Spotify?
Ich gucke.
Das glaube ich nicht.
Ich habe extra nachgeguckt. Lost.
Ich glaube, die sind überall gebannt worden, nachdem das rausgekommen ist. Das ist ja auch gar nicht mal so lange her. Oh, krass, das hätte ich nicht gedacht.
Und alle Alben von, also bis, warte, Singles, von 2000 bis 2012. Also 2000, 2004, 2006, 2010 und 2012. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Alben sind, wo der Sänger nicht mehr mit dabei war. Das glaube ich aber nicht.
Ist da dieses ist Last Train Home der Track, der am meisten Streams hat?
Last Train Home hieß der?
Ja.
Ich habe den nie gehört. Ja, ist er.
Dann ist es auf jeden Fall mit dem Sänger.
Ja,
die sind komplett
drin. Worauf ich hinaus wollte ist, der Sänger war ja im Knast und der Sänger ist vor zwei Tagen im Knast ermordet worden.
Was?
Ja, der ist erstochen worden.
Krass.
Ja. Mein Mitgefühl hält sich in Grenzen, bin ich voll ehrlich.
Ja.
Also voll ehrlich, wirklich, also ganz ehrlich, der Typ war, also sowas Abartiges, also wirklich, wo ich das damals gelesen habe und wo das immer mehr rausgekommen ist und wo immer mehr klar war, was der gemacht hat und mit welcher, mit was für einer perfiden Art er sich auch diese jungen Menschen geholt hat, also abartig. Und der wurde ja nur gefasst, weil die Bullen haben sein Haus durchsucht wegen Drogen. So, und dann haben die halt Sachen gefunden und haben das alles aufgedeckt. Also weißt du, die haben den nicht mal deswegen irgendwie im Visier gehabt, die hatten Hausdurchsuchungsbefehl, weil Drogen im Spiel waren. So, und dann haben die das halt gefunden und ist das aufgedeckt worden. Ist ja auch in den Knast gekommen, ist ja auch lebenslänglich in den Knast gekommen.
Ja.
Der ist vor zwei Tagen, ist der von Mithäftlingen Der ist schon mal vor ein paar Jahren angestochen worden. Das hat er aber überlebt gehabt.
Angepiekst.
Ja, angepiekst. Und jetzt ist er dead. Aber ich find's krass, dass die Songs immer noch gibt mit ihm, muss ich sagen.
Ja, aber dann sind wir aber auch wieder bei dem Ding, wo fängt's an und wo hört's auf? Also es gibt ja auch immer noch Michael Jackson Songs.
Ja, ja, safe, auf jeden Fall. Aber wo dann, ich auch dann immer noch sagen muss, bei Michael Jackson ist es ja auch alles groß, also das meiste ist ja wirklich, das ist ja nichts hundertprozentig bestätigt gewesen. Nicht, dass ich jetzt sage, das ist alles nicht passiert, das sage ich nicht, aber da ist nichts hundertprozentig bestätigt. Aber bei dem Typ ist einfach alles hundertprozentig bestätigt, dass er einfach ein verfickter Wichser war. So, ein ekelhafter, widerwärtiger Pädophiler, der Babys vergewaltigt hat. Ja. So. Und dass man da nicht sagt, wäre vielleicht doch ganz gut, dass man diese Stimme vielleicht nicht mehr hört, sehe ich ein bisschen anders als Michael Jackson. Sehe ich auch anders als Rammstein.
Ja, ne? Sehe ich. So. Ich glaube, das ist der Punkt.
Also, wie gesagt, nur weil das rausgekommen richtig, ist.
In diesem Moment keine Meinung zu haben, ist halt auch, ist glaube ich auch okay. Auch,
ist
auch
richtig.
Auch keine Meinung zu haben, ist halt auch eine Meinung.
Verstehe mich jetzt nicht falsch.
Nee, das nicht.
Nicht, dass ich sage, dass Michael Jackson das Event, dass er es nicht gemacht hat, das sage ich nicht. So,
nee, das
ne?
nicht.
Aber es ist nie bewiesen worden. Es ist nie raus. Es ist, ne? Also, er hat es bestimmt gemacht, wahrscheinlich, zu 100%, so. Aber bei dem Typen weiß man einfach, er hat es 100%ig gemacht, weil er es zugegeben hat. Und weil es da Beweise für gab und dafür ist ein Knast gekommen.
Aber könnt ihr euch noch an die alten Podcasts erinnern? Da kamen Gäste und wir hatten eine Menge Spaß. Und Freddy und ich haben mega viel gelacht und haben über die Astra-Stube gesprochen.
Wir hatten eine Menge Spaß, ist geil. Hauke weiß noch früher, wir hatten so viel Spaß im Podcast.
Unsere HörerInnen hatten Spaß. Es gab halt immer jede Woche eine Hörerin.
Eine Hörerin, die zu uns gekommen ist, oder
richtig,
was?
Richtig, genau.
Ja.
Da weiß auch nicht, wo wir landen.
Was wir noch sagen müssen ist, dass Taylor Swift ein neues Album gemacht hat. Das darf man nicht vergessen. Man darf es nicht vergessen.
Taylor Swift hat ein neues Album gemacht.
Ein neues Album gemacht.
Featuring
niemanden.
Doch klar. Da gibt es ein Feature.
Ja, ein Feature.
Mit George Michael.
Nee, es gibt kein Feature mit George Michael. Sie hat einen Song von George Michael gemacht. Das ist auch schon ein gefährliches Halbwissen, mein
ja,
Schatz.
Aber das steht, glaube ich.
Nein, es ist kein. Er singt nicht in einem Song mit.
Er singt nicht
in
einem Song mit. Nein, nein, aber es ist halt.
Es ist ein Cover.
Es ist ein Cover. Es ist ein Cover. Tut mir leid.
Sie hat ein neues Album rausgebracht. Das ist in meinen Augen lange nicht so gut wie die anderen. Da sind 6 Songs drauf, die wirklich extremst gut sind. Der Rest ist irgendwie so lala, gefällt mir.
Das musstest du dann hören, ne? Weil bestimmte Leute, oder bist du auch ein Swiftie?
Ich bin Swiftie.
Also das wusste ich.
Also klar werde ich zu Hause, wie nennt man das, indoktriert?
Geschlagen.
Nee, indop.
Getreten.
Indoktriert. Das meine ich mit diesem Swiftie-Ding. Aber ich bin mittlerweile, ich habe schon, muss man ganz, ganz klar sagen, ich habe schon vor meiner Partnerin Taylor Swift gehört. So, mal eben. Ist ein gutes Album, ist großartig. Und da wir eine
Dieser Satz funktioniert übrigens auch in beiden Seiten.
Richtig. Und da wir eine wunderbare Playlist haben, die da heißt Astrakulare Nacht, also wir wünschen uns Songs drauf. Und ich wünsche mir von Taylor Swift Opulate auf jeden Fall drauf, weil das ist für mich so der beste Song. Der hat einen Refrain, Digi, der wird noch in 20 Jahren ein Ohrwurm sein. Dann, wie gesagt, Hard Mulligan. Leute, bitte drehen Sie durch, wenn Sie diese Songs hören. Ich wünsche mir einmal How Do You Know It's Not Armadillo. Dann Carbon Monoxide Hotel und Monster Burger and $5 Beer. Wünsche ich mir drauf, kann ich leider nochmal so sagen, aber findest du alles easy. Ey, hört euch diese Alben an, die sind großartig, werdet einfach glücklich mit dieser Musik.
Alles klar, dann wünsche ich mir für alle weiblichen Personen, die jetzt halt schon die 40 überschritten haben, aber damals Emily the Strange Polizei 10, holt sie raus für eure Töchter, weil jetzt gehen die wieder.
Wer?
Ja, die Emily the Strange Police.
Ach so.
Habe ich mich auch schon überall wieder gesehen. Kennst du noch die Emily the Strange Police?
Ja, Emo-Scheiße halt, Digi.
Rot, ja. Schwarz, gekringelt.
Ja, natürlich.
Emily the Strange. Die sind wahrscheinlich tausende Euro wert.
Bestimmt.
Weißt du, was noch 1000 Euro wert ist? Ich habe gestern einfach nur so über Spaß überlegt, in Hamburg für nächstes Jahr. Ich hätte Bock auf ein Schrauber-Hobby. Mhm. So, und mal gucken, vielleicht gibt es irgendwo noch eine alte Simson oder eine alte Zündapp, die man sich so nebenbei halt irgendwie holt, wo man ein bisschen schraubt und, keine Ahnung, schön im Sommer ganz gemütlich durch Hamburg kachelt. Weißt du, wie teuer das geworden ist?
So eine Simson. Ich bin sowas nie interessiert. Überhaupt nicht.
Ich auch nicht, aber mal so keine für Ahnung. Nebenbei fahren und sowas. Keine da bezahlst du halt für so eine Schwalbe 3.500 Euro. Oh. 4.000, 5.000 Euro für diese alten Zündapps. Dass der Scheiß, den die Jungs halt bei mir auf dem Dorf halt irgendwie über einen Kanal geworfen haben, so um, ist lustig, ich schmeiß die jetzt einfach hier in den Kanal und ist die weg. Tausende von Euro. Ach so, genau. Nee, was ich sagen wollte ist, hier Bert McCracken, The Used, Bulimic, auch auf die Nacht-Colada-Asyl-Playlist. Gott, ich bin richtig müde heute.
Was wünschst du dir jetzt drauf?
Bulimic von The Used.
Okay, gut.
Bulimic von The Used.
Gut.
So, bist du nächste Woche da oder bist du nächste Woche weg?
Diggi, ich bin bis zum 5. Dezember weg.
Du bist bis zum 5. Dezember weg. Das heißt sozusagen, wir haben unregelmäßige Folgen. Gott ja. sei Dank gibt es Add-on Music, die mich gefragt haben, irgendwie jetzt schon bei 3 oder 4 Promopartnerinnen, die sie haben, ob jetzt Gäste kommen oder ob jetzt nicht Gäste kommen.
Ja.
Ich versuche das regelmäßig einzustreuen. Daniel Hüttmann ist jetzt bis zum Dezember, ist er jetzt weg.
Das ist so. Erst Herrenmagazin, dann Let's Dance. Wird großartig.
Erst Herrenmagazin, Let's Dance. Ich hätte aber total, kannst nicht irgendwie so Homeoffice-mäßig, so gerade wenn du halt mit Let's Dance unterwegs bist, das sind doch, da gibt's, also kannst du auch nichts von erzählen, ne? Das ist traurig. Musstest du sowas unterschreiben? Hast du so eine Verschwiegenheitsklausel?
Vielleicht.
Manno. Tanzt du selber mit?
Nee.
Auch doof. Naja, gut.
Ich guck mal, was
dann ich hätten wir auch jetzt auch einfach schon mal sagen können, ey, sorry, bis 6 Monate ist Daniel raus.
6 Monate?
Wie kommst du da wieder rein? Und auch gerade deshalb hätte ich von mir aus so erwartet, du kommst heute rein in so einen Podcast und hast halt richtig gute Laune.
Hä, wir haben doch voll viel erzählt jetzt.
Ja, aber auch über sehr, sehr schwere Themen.
Ja und? Ist doch egal, dann müssen die Leute halt mit klarkommen. Es ist ja nicht immer nur lustig.
Nee.
Ja. So.
Ja.
Ja.
Wer wünscht sich Daniel als Nachbarn?
Hä?
Habe ich mir gerade überlegt. Ob wir gute Nachbarn wären?
Wir beide?
Ja.
Glaube ich schon, warum nicht?
Weiß ich nicht.
Klar.
Kommt drauf an, wie weit wir voneinander entfernt wären, meinst du?
Nee, ich glaube, wir hätten überhaupt gar kein Problem miteinander.
Ich bin ja nicht da so oft.
Ja, ich ja auch nicht.
Ach so. Ja, dann stimmt. Dann haben wir ja eine ganz gute Beziehung.
Voll gut. So. Richtig. Ihr Lieben, wir hören uns vielleicht nächste Woche.
Nee, wir machen jetzt ehrlich. Ihr Lieben. Wir hören uns, der Podcast existiert immer noch.
Richtig.
Daniel ist erst im Dezember dabei. Ich schaue, wie ich vereinzelt Gäste in die Rutsche hineinbekommen kann. Ich versuche daran zu arbeiten, dass es ein wöchentlicher Podcast ist. Wenn es ein 2-wöchentlicher Podcast bis zum 6. Dezember, wenn es ein Donnerstag ist, ne?
Genau.
Wenn es, ja.
Daniel versucht auf Tour mit Herrenmagazin vielleicht ein bisschen was zu machen.
Ja.
Vielleicht kriegt man aus dem Bannhausen irgendwas raus.
Ja, so wie du auch aus Großstadtgeflüster was ja, rausbekommen hast.
Aus dem kriegst du ja nichts raus. Ich versuche mein Bestes. Tour ist halt kein...
Versprich mir nicht das
Tour
Beste.
Tour ist halt keine Klassenfahrt. Auch wenn Caspar das immer gesagt hat. Ist nicht so. Ist halt Quatsch.
Gut. Dann würde ich mal sagen...
bis nächste Woche.
Vielleicht.
Tschüss.
Tschüss.
Vielleicht.